Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Liebe Freunde, willkommen bei der neuen Folge der Sendung Im Gespräch mit Korea. Diesmal haben wir die Ehre, einen Wirtschaftsexperten als Gast begrüßen zu dürfen, der zweifellos der wichtigste Wirtschaftshistoriker unserer Zeit und einer der weltweit einflussreichsten Ökonomen ist. Damit meine ich meinen Freund, Professor an der University of Cambridge, Ha-Joon Chan, der aus Südkorea stammt. Willkommen, Herr Professor, und vielen Dank für die Zusage.
Gern geschehen, danke für die Einladung.
Herr Professor, Sie sind Experte in vielen Bereichen, darunter in Entwicklung und in Wirtschaftsgeschichte. Sie hinterfragen energisch die offizielle Geschichte der Entwicklung und zeigen uns viele Täuschungen auf. Sie betonen immer wieder, macht das, was Sie gemacht haben und nicht das, was Sie von uns fordern. Heutzutage wird zum Beispiel die Industrialisierung stark hinterfragt. Glauben Sie, dass es möglich ist, die Entwicklung ohne Industrialisierung zu schaffen?
Ja, das ist ein fortwährender Streit, seitdem Adam Smith die Frage gestellt hat, woher der Wohlstand der Nationen herrührt. Viele Leute behaupten, dass es in Wirklichkeit egal sei, woher man das Geld bekomme. Wenn man Erdöl, Bananen, Gold oder sonst was besitze und dabei viel Geld habe, spiele das überhaupt keine Rolle. So haben in den 1980er Jahren alle US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler behauptet, es spielt keine Rolle, ob du Mikrochips oder Kartoffelchips herstellst, wenn du damit genug Geld machst. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Das ist jedoch eine starke Tradition, die sich von dem ersten Finanzminister der USA, Alexander Hamilton, vom Ende des 18. Jahrhunderts über den herausragenden deutschen Ökonomen Friedrich List aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu vielen lateinamerikanischen Ökonomen wie Celso Furtado oder Raúl Prebisch erstreckt. Im Rahmen dieser langen Tradition behaupten viele Wissenschaftler, dass eine Industrialisierung für die Entwicklung erforderlich sei. Denn in der Tat erweist sich der auf Rohstoffen basierte Reichtum als sehr flüchtig. Ich meine damit, dass Chile und Peru im 19. Jahrhundert noch ziemlich reiche Länder waren, als sie Guano und Dünger exportierten. Als die Deutschen die organische Chemie entdeckten, wurde das alles wertlos. Deswegen ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, zu unterstreichen, dass ein nachhaltiger Wohlstand ohne Industrialisierung nicht möglich ist. Der Wohlstand kann zwar eine Zeit lang bestehen, aber selbst die Wirtschaftswissenschaftler von heute sagen, dass sich die Welt allmählich auf die erneuerbaren Energien umstellen soll. Das Erdöl wird nicht so wertvoll sein wie früher.
Gut, aber wir kennen ja alle die Folgen der Industrialisierung für die Umwelt, denn dabei werden größtenteils nicht erneuerbare Ressourcen verarbeitet und die Erde hat nun mal ihre Grenzen. Ist unter diesen Umständen eine Entwicklung durch die Industrialisierung für die ganze Menschheit möglich?
Ja, also, wenn es um die Industrialisierung und die Umwelt geht, so ist es meiner Meinung nach offensichtlich, dass man zwischen den reichen und den armen Ländern unterscheiden soll. Das hängt allerdings von den Studien ab, auf die man sich beruft. Viele davon belegen, dass es für die armen Entwicklungsländer mit einem Pro-Kopf-Einkommen in Höhe von bis zu 6.000 bis 7.000 oder vielleicht sogar bis zu 10.000 Dollar in Wirklichkeit keinen großen Unterschied in Bezug auf den Klimawandel macht, ob diese Länder industrialisiert sind oder nicht. Ich möchte dabei hervorheben, wie wichtig die Industrialisierung Industrialisierung und das materielle Wachstum sind, wenn man sehr arm ist. Ich sage das ja aus meiner eigenen Erfahrung, da ich während der schnellen Industrialisierung und des sogenannten Wirtschaftswunders in Südkorea in den 1960er und 1970er Jahren aufgewachsen bin. Wenn man ein Einkommen von 2.000 oder 5.000 Dollar hat, wird die wirtschaftliche Entwicklung buchstäblich zu einer Frage von Leben oder Tod. Denn das heißt, man kann etwas mehr Reis essen, mehr Medikamente einnehmen, in einem Haus mit Heizung wohnen und Impfungen bekommen. Deswegen halte ich es für wichtig, diese Klimakrise nicht als Entschuldigung zu missbrauchen, um die wirtschaftliche Entwicklung in den Entwicklungsländern zu unterdrücken.
Ja, das ist eine große Ungerechtigkeit, denn es ist klar, dass wir gemeinsam aber dennoch unterschiedliche Verantwortlichkeiten haben. Die reichen Länder verschmutzen ja mehr. Befürworten Sie also die aktuelle Idee des Nullwachstums für die reichsten Länder?
Ja, die reichen Länder sollten selbstverständlich zwei Dinge tun. Vor allem die Emissionen drastisch reduzieren. Letztendlich sind diese Länder für die bereits in die Atmosphäre ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich. Sie stoßen diese Gase seit den letzten 250 Jahren aus, weswegen wir jetzt eine Klimakrise haben. Dabei steigert die Produktionsaufstockung in diesen Ländern nicht obligatorisch den Wohlstand der Bürger. Viele Studien belegen, dass es in den reichen Ländern mit einem Pro-Kopf-Einkommen von ungefähr 20.000 Dollar gar keine Korrelation zwischen dem materiellen Einkommen und dem Glück der Bürger gibt. Schließlich entwickeln wir ja die Wirtschaft und stellen Erzeugnisse her, damit die Leute gut leben. Das ist die berühmte Idee des Gutlebens, die sie in Ecuador gefördert haben. Deswegen sollten diese Länder ihre Produktion kürzen, auch wenn dies eine Drosselung ihres Wachstums bedeuten würde. Sie sollten außerdem viele erneuerbare Technologien in die Entwicklungsländer verlegen, damit sich diese industrialisieren können, ohne die Luft so stark zu verschmutzen, wie dies die reichen Länder früher getan haben.
Ja, die Dematerialisierung der Wirtschaft, das heißt eine geringere Nutzung von Ressourcen und insbesondere von Energie pro Erzeugnis, ist dank des technologischen Fortschritts gut vorangekommen. Nichtsdestoweniger hat der Einkommenseffekt, das heißt die Zunahme des Konsums dank des Wohlstands, den durch den technologischen Wandel ausgelösten Rückgang des Konsums wieder zunichte gemacht, sodass die Umwelt weiterhin zerstört wird. Sie haben sich gerade auf das vor über 40 Jahren formulierte Easterlin-Paradox berufen, das da besagt, dass ein größeres Einkommen ab einem gewissen Niveau nicht unbedingt mehr Glück bedeutet. Warum wachsen dann die reichen Länder weiter und häufen weiterhin die Reichtümer an?
Das stimmt, aber ich glaube, also lassen Sie uns die Frage in zwei Punkte teilen. Erstens, ob man mehr materielle Güter braucht, um besser zu leben. Die Antwort ist natürlich nein. Was ich allerdings auf den niedrigsten Stufen der materiellen Entwicklung beobachte, ist, dass die materielle Entwicklung dort umso wichtiger ist. Wir sollten das auch beachten. Wenn man aber ein gewisses Niveau erreicht hat, hängt das Glück der Menschen vom Typ der jeweiligen Gesellschaft und vom Ausmaß der Ungleichheit ab. In den Straßen von New York oder London kann man zum Beispiel viele Obdachlose sehen, während in Kopenhagen oder Wien nicht so viele Leute auf der Straße schlafen. Möchte irgendjemand in einer Gesellschaft leben, in der einige Menschen buchstäblich im Geld schwimmen und andere auf der Straße schlafen? Ich nicht. Und die meisten Menschen wollen das auch nicht. Deswegen ist die Einkommensverteilung sehr wichtig. Gleichzeitig gilt es, ein gutes System des sozialen Wohlstands und eine gute Infrastruktur für das Gemeinschaftsleben und für das kulturelle Leben aufzubauen. Deswegen glaube ich, dass wir begreifen müssen, dass das Leben nicht nur aus materiellen Gütern besteht. Es besteht aus Arbeit, Sicherheit und Gemeinschaft.
Gleichzeitig sagen Sie aber, dass die armen Länder unbedingt wachsen und ihre Produktivität steigern müssen. Das bedeutet eine Industrialisierung. Warum haben Sie es nicht geschafft? Sie kritisieren sehr scharf, was die entwickelten Länder machen, dass sie nämlich etwas predigen, was sie selbst nie praktiziert haben. Obwohl diese Empfehlungen oft alles andere als aufgezwungen werden, greifen die Entwicklungsländer sie enthusiastisch auf. Warum akzeptieren und praktizieren dann die Entwicklungsländer eine absolut falsche Industriepolitik und die absolut falschen Entwicklungsstrategien?
Ja, üblich drängen die reichen Länder, welche die internationalen Organisationen, zum Beispiel den IWF und die Weltbank, kontrollieren, eine gewisse marktorientierte Politik auf, die allgemein als Washington-Konsens bekannt ist. Ihm zufolge sollen die Entwicklungsländer den freien Handel üben, die Einschränkungen minimieren, die Steuern kürzen sowie die Arbeits- und Umweltstandards senken. Ehrlich gesagt hat das den Entwicklungsländern in Lateinamerika sehr geschadet.
Das war schrecklich. Schrecklich.
Wenn ich dorthin reise, sagen die Leute, ach, jetzt können wir in die schlechten Zeiten der Importsubstitution zurückfallen. Es ist jedoch bekannt, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Lateinamerika in den 1960er und 1970er Jahren, als diese vermeintlich schlechte Politik der Importsubstitution umgesetzt wurde, um 3,1% wuchs. Als der Washington-Konsens während der alten liberalen Periode umgesetzt wurde, wuchs das Pro-Kopf-Einkommen in Lateinamerika nicht einmal um 1% jährlich. Das Wachstum betrug ca. 0,8%. Deswegen war diese Politik extrem schädlich. Ich weise immer darauf hin, dass die reichen Länder selbst in ihren eigenen Entwicklungsetappen diese Politik, welche sie den Entwicklungsländern aufzwingen wollen, niemals durchgeführt haben. Im 19. Jahrhundert, als die US-Amerikaner gerade versuchten, die Briten einzuholen, waren die USA von 1830 bis 1950 im Laufe von mehr als 120 Jahren die protektionistischste Nation der Welt. Wenn man ihre Geschichte analysiert, stellt es sich heraus, dass sie eine Politik durchgeführt haben, die im absoluten Gegensatz zu dem steht, was sie heute den Entwicklungsländern empfehlen oder sogar aufzwingen. Ich nenne das jemandem die Leiter wegschlagen. Die Redewendung geht auf den deutschen Ökonomen Friedrich List zurück, der im 19. Jahrhundert über die Engländer, die damals von den Amerikanern und den Deutschen den Freihandel forderten, schrieb, sie verhielten sich wie jemand, der die Leiter, mit der er den Gipfel erreicht habe, hinter sich werfe, damit die anderen ihm nicht nachklimmen könnten.
Die Leiter wegtreten, die Leiter zur Entwicklung.
Zuerst erlangt man seine Entwicklung dank Protektionismus, Subventionen sowie staatlichen Interventionen und Unternehmen und dann sagt man den anderen, dass sie nicht auf diese Mittel zurückgreifen dürfen, weil diese schlecht seien.
Pat Buchanan hat das sehr klar geäußert, als er vor fast 20 Jahren für das Amt des US-Präsidenten kandidierte. Nichts ist so anti-amerikanisch wie der freie Handel. Der freie Handel ist so gut wie ein Neuland für die USA, wo die Tarife auf Eigenproduktion erst dank American School of Economics, alias National System, inzwischen auf bis zu 60% gestiegen sind. Darüber spricht man aber nicht. Nun heißt es Freihandel. Nachdem die USA zum Spitzenreiter in der Wettbewerbsfähigkeit geworden sind. Und dabei sind sie völlig inkonsequent, weil die Migration zu verbieten auch eine Form des Protektionismus ist. Wie kann man die neoliberale Globalisierung im Handel verstehen, die je nach Marktlage eine immer größere Mobilität von Kapital und Waren verlangt, weil man somit Effizienz erreicht, aber keine Mobilität der Arbeitskräfte.
Genau.
Das ist eine unverzeihliche Unbeständigkeit. Es ist ein politisches Tun und eine Form des Protektionismus, weil man die Arbeitsstellen in den reichen Ländern und deren hohe Gehälter schützt. In einem Ihrer Bücher führen Sie als Beispiel einen Fahrer aus Schweden und einen, sagen wir mal, aus Afrika an. Der Fahrer aus Afrika kennt seinen Beruf auch in Schweden, aber man lässt ihn nicht zu. Das ist eine Form des Protektionismus.
Ja, man merkt oft nicht, dass die Vereinigten Staaten eigentlich das nationalistischste Land der Welt sind. So sehr sich die US-amerikanische Politik im Laufe der Zeit verändert haben mag, sie bleibt immer eine Politik, in der die Interessen der Vereinigten Staaten vorherrschen. Sie haben gerade die Migrationspolitik erwähnt. Als die USA Einwanderer brauchten, als sie die indigenen Territorien besetzten, brachten sie Einwanderer ruhig aus dem Ausland mit. Mit ihren heutigen Grenzen führen sie dagegen eine sehr restriktive Migrationspolitik durch. Die Vereinigten Staaten sind ein Land, das schon immer das gemacht hat, was es für das Beste für sich selbst hielt. Dabei erzählten sie gern den anderen, dass sie auch zu einem freien Markt, zu freiem Unternehmertum und freiem Handel stünden. Dummerweise glaubten die anderen Länder ihnen das.
Herr Professor, Sie haben übrigens von einer neuen Weltordnung gesprochen, weil die jetzige Ihnen zufolge ineffizient und ungerecht sei.
Ja.
Könnten Sie uns Ihre Idee bitte erläutern?
Ich würde sagen, grundsätzlich sollte die neue Weltordnung es den wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern ermöglichen, ihre Lebensstandards zu steigern und den Wohlstand ihrer Bürger zu verbessern. Das mag recht abstrakt klingen, aber wenn wir versuchen, diese Idee auf ein reales System zu übertragen, sehen wir die Hindernisse, die die reichen Länder aufbauen. Wir haben schon erwähnt, dass die Banken, der IWF und die WTO die Entwicklungsländer unter Druck setzen, damit diese freien Handel ausüben, was für sie vielleicht sogar ungeeignet ist. Und wenn die Entwicklungsländer dagegen protestieren, sagt man ihnen, aber wir brauchen doch die gleichen Spielregeln für alle. Wie die US-Amerikaner zu sagen pflegen, ist das wie Mutterschaft und Apfelkuchen, etwas, was nicht hinterfragt werden darf. Man kann das mit einem Rugby-Spiel gut veranschaulichen. Stellen wir uns vor, dass Ecuador gegen Brasilien antritt, wobei es auf dem Spielfeld einen Hügel gibt. Dabei greifen die Brasilianer von oben und die Ecuadorianer von unten an. Das ist kein faires Spiel.
Ich will Sie schlagen, aber fahren Sie fort.
Aber was würden Sie sagen, wenn das ecuadorianische Team gegen ein Team 12-jähriger Mädchen antreten würde? Es wäre logisch, wenn die Mädchen von oben angreifen würden. Aber in Wirklichkeit sehen wir so etwas auf dem Spielfeld nicht, weil der Wettbewerb zwischen Spielern aus ungleichen Klassen untersagt ist. Eben deswegen gibt es in vielen Sportarten Klassifizierungen nach Alter, Geschlecht und Gewicht. Wie zum Beispiel im Gewichtheben, im Boxen und in solchen Kampfkünsten wie Judo und Taekwondo. Ich meine, in all diesen Sportarten werden die Gegner nach ihrem Gewicht klassifiziert. Wer mehr auf die Waage bringt, kann nicht sagen, ich habe jemanden besiegt, der weniger wiegt. Im Boxen beträgt der erlaubte Unterschied in den leichtesten Gewichtsklassen nur 1 oder 1,5 Kilo. Das heißt, es ist so ungerecht, wenn jemand siegt, der 2 Kilo mehr als sein Gegner wiegt, da solche Kämpfe im Boxen verboten sind. In der Wirtschaft aber...
Sogar mit einem Schiedsrichter. Und hier will man, dass jemand mit 200 Kilo gegen einen mit 50 Kilo ohne Schiedsrichter antritt.
Ja, und in der Wirtschaft glaubt man, dass es gut ist, wenn Ecuador unter gleichen Bedingungen wie die USA antritt. Das ist ungerecht.
Im Fußball schon, selbst wenn die unten am Hügel stehen.
Ja, im Fußball schon.
Ach Quatsch, die USA haben sich im Fußball deutlich verbessert.
Wir müssen das System reformieren, um den Entwicklungsländern eine zusätzliche Chance zu geben.
Herr Professor, wir haben über den Kapitalismus gesprochen. Viele sprechen sogar vom Postkapitalismus. Darunter Peter Drucker, Paul Mason und der große kolumbianische Politiker und Intellektuelle Gustavo Petro. Es hat sich vieles verändert. Der traditionelle Kapitalismus, das Privateigentum, aber auch die Produktionsmittel, die bislang physisch und greifbar waren. Heutzutage ist das wichtigste Kapital wohl das Wissen. Aber es ist immateriell und wetteifert nicht im Konsum. Wird das zu einer anderen Produktionsweise führen?
Ich weiß es eigentlich nicht. Eines Tages werden wir wohl unsere wirtschaftlichen Systeme postkapitalistisch nennen. Aber diese Evolution wird meiner Meinung nach dauern. Dieser Prozess sollte stufenweise verlaufen, weil er viele komplexe Probleme in sich birgt. Was Sie als Wissenskapital bezeichnen, ist eine sehr besondere Art Kapital, weil dieses Kapital im Unterschied zu den anderen beim Konsumieren tatsächlich zunehmen kann. Man muss deswegen sein Wissen teilen, weil man dann in der Tat noch mehr Ideen schafft.
Wozu wird es dann privatisiert, wie das in den entwickelten Ländern passiert? Man privatisiert das Wissen.
Ja, eben, bis zum 19. Jahrhundert.
Sie kritisieren sehr scharf das Recht auf geistiges Eigentum.
Ja, viele Länder haben tatsächlich bis zum 19. Jahrhundert keine Rechte auf geistiges Eigentum anerkannt. Thomas Jefferson hat einst gesagt, das Wissen sei wie Luft, es sei überall. Wie kann man behaupten, ein bestimmtes Wissen erfunden zu haben?
Thomas Jefferson war auch im Besitz von 600 Sklaven.
Das stimmt. Ich meine also, ich leugne ja nicht, dass das Recht auf geistiges Eigentum eine positive Rolle spielen kann. In einigen Fällen regt es die Motivation an, was seinerseits die Innovation begünstigt. Wir müssen aber das geistige Kapital aus dem Gesichtspunkt behandeln, dass es sich von den anderen Arten des Kapitals sehr unterscheidet. Wenn jemand ein Gerät, eine Maschine, zum Beispiel einen ausgezeichneten Staubsauger herstellt, ist das eine Sache. Aber heute patentiert man, vor allem in den Vereinigten Staaten, Gene. Man patentiert Gene, obwohl sie in der Natur immer existiert haben. Wie kann man in Besitz von etwas kommen, nur weil man einen Weg gefunden hat, um es zu identifizieren und dessen Eigenschaften zu bestimmen? Man hat doch nichts erfunden. Aus diesem Grund hat es in Wirklichkeit bis zu den 1960er oder 1970er Jahren in vielen Ländern keine Patente auf chemische Substanzen gegeben, wenn es sich dabei um Medikamente handelte. Die Idee dahinter war, dass Medikamente und chemische Substanzen immer in der Natur da waren. Der vermeintliche Erfinder entdeckte nur den Weg, um die jeweilige Substanz aus der Natur zu extrahieren. Eben deswegen patentierten fast alle Länder der Welt ausschließlich die Verfahren, nicht aber die Erzeugnisse an sich. Dagegen wird heute die Natur privatisiert. Man nutzt dieses System der Rechte auf geistiges Eigentum, um die Natur zu privatisieren. Heute heuern Pharmaunternehmen Anthropologen an, damit sie zum Beispiel nach Ecuador und Madagaskar reisen, mit dortigen Heilern sprechen und örtliche Arzneimittel auskundschaften, die dann patentiert werden. Wenn man ehrlich ist, spendet man womöglich etwas der Gemeinde und damit ist Schluss. Das ist übrigens Piraterie. In Wirklichkeit stirbt das Wissen, wenn es nicht geteilt wird. Ich scherze manchmal, der sicherste Weg, ein Wissen zu zerstören, ist es, dieses Wissen in einem wissenschaftlichen Magazin zu veröffentlichen. Wenn man Glück hat, werden darüber 5 Menschen lesen. Das Wissen muss also geteilt werden. Dadurch können es auch andere Menschen nutzen, um etwas noch Brillanteres zu schaffen. Ich glaube, viele Erkenntnisse sollten öffentlich sein.
Herr Professor, vielen Dank, dass Sie diesem Interview zugesagt haben. Wie immer war das ein sehr bereicherndes Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis zur nächsten Folge von Im Gespräch mit Correa.
Das war der RT Deutsch Podcast.